Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich ein bisschen Politprominenz da, könnte man fast schon sagen. Ein kleiner Running Gag. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir gleich noch. Heute bei mir zu Gast ist Nico Greiner. Er ist Partner und Head of Sales and Growth bei der PPI AG, einem etablierten Beratungsunternehmen für Banken und Versicherungen. Doch sichtbar ist er vor allem als der Dokumentenkanzler. Mit kreativen Videoformaten bringt er Dokumentenprozesse ins Rampenlicht und verleiht einem scheinbar trockenen Thema millionenfache Reichweite auf LinkedIn und YouTube. Was als Experiment begann, ist heute ein strategischer Erfolgshebel für PPI und zeigt, wie man mit Haltung, Humor und Content-Mut selbst komplexe Themen massentauglich machen kann. Themen, über die wir sprechen wollen, sind beispielsweise, wie es gelingt, dass Unternehmen mit Video nicht nur Produkte, sondern auch Themenwelten greifbar machen, warum sich Sichtbarkeit auch für B2B-Nische lohnt und was es braucht, damit aus einem Videopost echte Wirkung entsteht. Grüß dich, Nico. Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Florian, freut mich, dass es klappt und bin gespannt, was mich hier erwartet.
Ja, wir hatten ja schon witzigerweise ein paar Gemeinsamkeiten. Du wohnst zwischen Wetzlar und Gießen. Ich habe gerade eben mal gespingst. Heuchelheim kenne ich wegen des Heuchelheimer Sees natürlich. Ist doch ein Naherholungsgebiet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da fahre ich, glaube ich, so alle 8 Wochen vorbei.
Genau, Camping, Naherholungsgebiet, Wasser, Wakeboard-Anlage, also von daher, Heuchelheim ist für die Seen bekannt, Heuchelheim ist für den Karnevalsumzug bekannt, der vor gar nicht so allzu langer Zeit war. Der fängt auch bei mir tatsächlich direkt vor der Haustür an. Da steht also das Polizeimotorrad tatsächlich. Und wir bauen seit mehreren Jahren auch die Figuren dafür. Heuchelheim ist bekannt für einen relativ politischen Zug, das heißt also von daher auch der Querverbindung zur Politik sozusagen. Und auch in diesem Jahr haben wir tatsächlich Putin auf der Rolle gehabt. Und andernorts in Düsseldorf und so weiter ist das ja politisch noch viel, viel weitgehender. Aber dafür ist Heuchelheim bekannt. Das sind 60 Wagen, die durch einen Ort fahren, der nicht mal 9000 Einwohner hat. Also von daher ist das schon relativ groß. Und ein bekannter Heuchelheimer ist Til Schweiger tatsächlich. Das hört man auch in einem Film. Männerherzen heißt der. Und da am Ende sagt er, dass er in Mittelhessen zu Hause oder geboren ist zumindest in einem kleinen Kaff in Mittelhessen. Und das ist Heuchelheim. Und da sitze ich gerade.
Ja, und gebürtig bist du aus Potsdam. Witzigerweise, mein Vater war Berliner, Friedenau. Also ich bin auch ein halber Berliner. Auch fast, ne? Auch wieder so knapp daneben. Und studiert hast du in Bielefeld und ich hatte jahrelang in Lemgo einen Lehrauftrag. Auch so knapp daneben. Also irgendwie haben wir uns.
Genau. Wir waren öfter mal nahe. Das Lustige ist tatsächlich, weil ich bin in Potsdam geboren und bin damit geborener Preuße. Das Lustige ist, dass hier in Heuchelheim, zwischen Heuchelheim und Atzbach, die ehemalige Grenze zwischen dem Königreich Preußen und dem Großherzogtum Hessen verläuft. Ja. Und da gibt es auch noch Grenzsteine. Auf der einen Seite steht KP für Königreich Preußen und auf der anderen Seite steht GH, Großherzogtum Hessen. Das wurde hier übersetzt in großer Hunger und kleine Portionen. Und es gibt tatsächlich bis zum heutigen Tage Leute, die zu Silvester über diese Grenze gehen, weil sie nicht in Preußen das Neujahr begehen wollen. Das heißt, es gibt auch noch eine alte Bahnschiene, die sogenannte Kanonenbahn, die fuhr früher nach Bad Ems. Emser Depesche ist wohl das geschichtliche Hintergrund dazu. Mhm. Das heißt, gingen die Kanonen an die Front und die ist auch die Grenze. Und da gehen Leute bis zum heutigen Tag tatsächlich über die Bahnschiene und feiern dort Silvester, weil sie nicht in Preußen das Jahr begehen wollen. Von daher, diese Rivalität begleitet mich bis heute sozusagen, obwohl es 500 Kilometer von Potsdam weg ist.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. So, bevor wir loslegen, starte ich mit meinen obligatorischen 3 Einstiegsfragen, die du als aufmerksamer Podcast-Hörer mit Sicherheit schon kennst. Und wenn nicht, du lernst sie jetzt kennen. Und zwar, Frage Nummer 1, ein bisschen philosophisch betrachtet, eines Tages werden wir ja das irdische Leben verlassen. Und wenn du dir vorstellst, in dieser Situation zu sein, und du blickst zurück auf dein Leben, Welche eine Fähigkeit, welche eine Sache möchtest du unbedingt noch lernen, die du heute nicht beherrschst, die du aber bis zum Ende deines Lebens noch beherrschen wirst, damit du sagen kannst, Mensch, das war aber echt ein erfülltes Leben?
Das ist wirklich eine philosophische Frage. Und ich kannte die Frage auch nicht, von daher fällt mir eine spontane Antwort wirklich schwer. Das impliziert nicht, dass ich so vieles kann und deshalb mir nichts einfällt, sondern das impliziert, weil das gut überlegt sein soll, was man sich dazu überlegt. Ich glaube, was mir sicher immer gut zu Gesicht stehen würde, was ich einfach nicht habe, ist tatsächlich Geduld. Jetzt weiß man aber aus Bewerbungsgesprächen, ja, dass das sozusagen ja sowohl positiv als auch negativ, ich sag mal, gewertet werden kann. Von daher, aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich gerne noch lernen würde, geduldiger bei gewissen Dingen zu sein, ohne die Dynamik zu verlieren.
Mhm. Ja, gut. Also das ist eine nicht unübliche Antwort, die ich auch gut nachvollziehen kann. Geht mir ähnlich. Von daher gibt ja auch kein richtig und kein falsch. Ja. Dann Frage Nummer 2, die ist immer sehr interessant in der Beantwortung, und zwar bei der Unterscheidung zwischen, ich sag mal, Angestellten und Selbstständigen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die angestellt sind, bei der Frage so ein bisschen Hemmungen haben, ihren wahren Wunsch zu äußern, aufgrund der Sorge, es könnte ja mein Arbeitgeber zuhören, wobei das damit gar nichts zu tun. Das ist eine rein hypothetische Frage. Stell dir vor, eine gute Fee kommt und sagt, Nico, pass auf, Geld und Zeit spielt keine Rolle. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz sowohl physisch gestalten, also wo wäre der und wie würde der aussehen? Und was würdest du machen, wenn Geld und überhaupt alles keine Rolle spielen würde und du dir das wirklich absolut nach deinem Traum gestalten könntest? Was würdest du den ganzen Tag machen dann?
Ja, dass natürlich Angestellte dann, ich sag mal, ein bisschen Hemmnisse haben. Ich habe die Hemmnisse nicht, kann ich vorwegnehmen. Weil ich tatsächlich mir kein Remote Work aus Südafrika wünsche, auch nicht aus Brasilien, auch nicht aus Thailand, auch nicht aus Kanada, auch nicht aus, aus Kamtschatka, sondern dieses Setup habe ich mir so kreiert und ich halte das bis heute für richtig. Ja, also es ist, es hört sich ein bisschen schwierig, aber es ist tatsächlich so gemeint. Man gerade auch wenn man Social Media, ich sag mal, folgt, denkt man ja, wie gesagt, die ganze Welt ist ein einziges Homeoffice Remote Work Möglichkeit. Am Tafelberg in Südafrika, wie gesagt, in den Anden, sonst wo. Digital Natives mögen damit auch anders umgehen. Aber ich bin 1980 geboren und bin jemand, der einer Generation angehört, die Digitales und Analoges sozusagen beidermaßen kennt. Und ich bin sehr zufrieden mit der Möglichkeit, wie ich im Augenblick agiere. Und ich stelle mir schon immer die Frage, was ist sozusagen für meinen Arbeitgeber, aber auch für mich sozusagen das Wichtigste überhaupt in so einem Beschäftigungsverhältnis. Und das ist die gestalterische Freiheit. Und die gibt mir die PPIAG und das ist der Grund, warum ich daran nichts ändern will.
Sehr schön. Auch da sind wir knapp aneinander vorbei. Ich bin Baujahr 78. Also viele, viele Parallelen, witzigerweise. Und ich kann das nachvollziehen. Ich bin ja auch, wie heißt das, Digital Immigrant, also quasi ins Digitale reingewachsen.
Und von daher kenne ich das auch sehr gut. Ich meine, Kinder sind Digital Natives und die werden natürlich, die kennen das analoge Verfahren auch gar nicht mehr. Dementsprechend ist ihre Erwartung, ich sag mal, an Bankprozesse, an Versicherungsprozesse, an dokumentgetriebenen Geschäftsprozessen und so weiter natürlich ganz anders, als es unsere war. Ich halte aber, ich sag mal, unsere Generation für reicher in der Form, dass sie die analoge Erfahrung noch gemacht haben. Ne? So, und wenn ich heute so überlege, wenn wir früher auch ich bin auch an Telefonzellen gegangen tatsächlich, mit Kleingeld, zwar als Kind, ja, aber trotzdem wusstest du dann, wo du an, und dann wusstest du die Nummer von deiner Oma, ja, 26 58 3, weiß ich bis heute. Ja? Das weißt du nicht, wenn du das komplett digital hast. Und von daher bin ich dankbar, dass ich beide Seiten erleben konnte und auch die Chancen, die damit einhergehen. Ja, auch heute jetzt mit der KI-Revolution, welche Möglichkeiten das auch gibt, wenn ich überlege, früher hört sich immer so weit an, als ob es vor 85 Jahren gewesen wäre, gab es wieder Vorlagemappen, ja, von 1 bis 31. Mhm. Ja, und heute gibt es Collaboration-Tools, die einem mit KI-Unterstützung so vieles abnehmen, was man früher händisch ganz mühsam auch tatsächlich machen musste. Aber ich glaube, bei aller KI-Revolution brauchst du immer noch den Mensch mit all seiner, ja, mit all seinem Instinkt und all seinen Erfahrungen auch. Und von daher bin ich mal gespannt, wie diese Entwicklung weitergeht.
Ja, definitiv. Kann ich genauso unterschreiben. Last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit würdest du gerne begegnen oder wärst du gerne begegnet und was würdet ihr sprechen oder hättet ihr besprochen?
Also die Frage ist mir früher als Sportler relativ häufig in Interviews gestellt worden und ich habe immer die gleiche Antwort gegeben, kann man auch nachlesen, immer noch digital. Es ist immer Helmut Schmidt gewesen. Es ist immer Helmut Schmidt gewesen, weil ich ihn bewundert habe, auch für seine Amtszeit, aber auch insbesondere danach und seine Einordnung von politischen Zusammenhängen bis hin zu seinen Büchern außer Dienst, die wirklich lesenswert war. Kleine Leseempfehlung, wirklich lesenswert. Kann man auch noch bestellen tatsächlich. Das fand ich, und diese Bescheidenheit. Ja, also in Langenhorn in seinem Haus, das kann man ja heute, ist das ja ein Museum sozusagen, kann man besichtigen, wie er wirklich über 50 Jahre in diesem Bungalow, ist das ja mehr, ist das ja gar kein Haus für zwei Stunden, sondern ein Bungalow tatsächlich, gelebt hat und trotzdem so viel weise und richtige Gedanken gehabt hat. Also mit dem würde ich gerne sprechen. Der war übrigens auch der Grund, kleine politische Ansage sozusagen, warum ich in die SPD vor über 25 Jahren eingetreten bin. Und von daher wäre es Helmut Schmidt.
Spannend, denn dann kommen wir direkt zum Thema. Meine erste Frage wäre nämlich, wurde gerade gesagt, dass Helmut Schmidt Bundeskanzler, da drängt sich mir natürlich sofort auf. Erzähl mal den Hintergrund, wie bist du zum Dokumentenkanzler geworden? Oder vielleicht fangen wir an, wann und warum habt ihr angefangen bei PPI? Es liegt ja nicht unbedingt auf der Hand, dass ihr euch als Unternehmen, was ja mit Digitalisierungsprozessen, Dokumentenverwaltung zu tun hat, jetzt ad hoc sofort mit Video beschäftigt. Wie kam das?
Naja, wir leben in einer, ich zeige es mal so auf, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, das ist so, ja. Und die Frage für uns war, als PPI mit, ich sag mal, knapp 1000 Mitarbeitern in Europa im Bereich Zahlungsverkehr, Versicherungen und Banken unterwegs, also alles, was man Financial Service sozusagen nennt, wie können wir unsere Bekanntheit erhöhen? So, und die Bekanntheit erhöhen, und ich habe das Instrument tatsächlich aus einer spontanen Situation heraus, ich wollte das einfach mal probieren. Und dann haben wir tatsächlich, mein Hauptthema ist Dokumentverarbeitung, das heißt also alles, was mit Posteingang, also Erkennung von Dokumenten, Verarbeitung, Speicherung, Postausgang, also Output-Management oder Customer-Communication-Management genannt. Und das machen wir für Banken und Versicherungen. Ja, also optimieren deren Systeme, optimieren deren Schriftgut und dergleichen und digitalisieren dokumentgetriebene Geschäftsprozesse. Und zwar nicht nur, indem wir Papier zu digital gut machen, sondern dass wir dementsprechend auch die Prozesse digitalisieren und damit optimieren und die Effizienz dementsprechend steigern. Das ist ja per se ein trockenes Thema, ja? So, also eine Posteingangserkennungsquote definitiv. Holt er mir jetzt keinen hinterm Ofen vor, sozusagen. Und ich sage mal, die Formatierung von Millionen von Seiten, die am Ende gedruckt werden oder digital zugestellt werden und so weiter, ist ja jetzt kein Thema, wo alle schreien, juhu, und da wollen wir mehr drüber wissen. Meine Idee war zu sagen, wie kriegen wir das in Shorts, also in wirklich kurze Sequenzen in Videos gepackt, an Locations, die dafür stehen oder einen Bezug dazu haben, mit Gesprächspartnern, die in einem Interviewformat locker flockig sozusagen da was zu beitragen können. Und dann haben wir im November, und das ist mal das Lustige, die Leute denken immer, ich mache das schon 10 Jahre, so lang ist das noch gar nicht tatsächlich. Wir haben im November 2024 haben wir unsere ersten Shorts dazu aufgenommen. Und zwar haben wir das getan in einem Druckzentrum. Da stehen wirklich große Drucker, Scanmaschinen, Kuvertiermaschinen, wo Dokumente sowohl gedruckt als auch verpackt als auch versendet sozusagen werden. Ja. Und da haben wir uns einen Partner gesucht, Paragon AG in dem konkreten Fall. Und dann haben wir zusammen mit Kollegen der Paragon AG dort halt diese Shorts gedreht. In Form von, wie viel Seiten laufen durch so einen Durchlaufdrucker, wie viel Sachen pro Minute sozusagen verpackt, was ist Porto-Optimierung. Also wirklich immer fachlichen Bezug mit einem ganz konkreten Case. Und davon haben wir 6, 7 Stück gedreht, ja? So im Format 0 bis 1 Minute sozusagen. Und das immer in so einem Interviewformat. Und dann haben wir noch 4, ich sag mal, so ein bisschen launige Videos dazu gedreht in Form von, das ist doch langweilig und so weiter. Also so ein bisschen TikTok-Style tatsächlich. War aber nie für TikTok gedacht, sondern wirklich so, ich würde sagen, TikTok-Style, schon ein bisschen komödiantisch. Und dann haben wir das abgedreht, Ende Mitte November. Und dann sind die fertiggestellt worden mit dem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, für Videoproduktion sozusagen. Und dann haben wir die im Dezember bei LinkedIn wöchentlich veröffentlicht. So. Mhm. Und damals hatte LinkedIn ehrlicherweise noch das Video-Feed. Das heißt also den Feed, was sozusagen heute nicht mehr existent ist, was aber wiederkommen soll, was, ich sag mal, die Reichweite extrem erhöht hat. Ja, und da haben wir, und dann explodierte das im positiven Sinne. Das heißt also, dass wir mehrere hunderttausend Views auf Videos hatten, die 46 Sekunden lang waren und sich mit Druckern beschäftigt haben und mit dem Durchlaufscanner und Duplex und wie ist sozusagen die Formatierung von x Seiten sozusagen pro Minute oder pro Sekunde möglich. Und dann haben wir das sozusagen, haben wir mit diesem Erfolg auch nicht gerechnet, gebe ich ganz offen zu. Ja. Mhm. Und im Januar, und dann haben wir das abgedreht, beziehungsweise haben wir die alle lanciert und hatten wirklich jede Woche mehrere hunderttausend Views auf ein Video. Und dann habe ich gesagt, naja, und dann bin ich ja ehrlicherweise ein Typ, der, das kenne ich aus dem Sport, wenn was gut funktioniert, machen wir das so lange, bis es nicht mehr funktioniert. So. Das ist wie bei Spielzügen, ja. Das spielt man so lange, bis der Gegner sich auf den Spielzug eingestellt hat und ihn verhindert. Aber solange er das nicht kann, spielt man diesen Spielzug weiter, gibt es keinen Grund, das zu wechseln. Und dann haben wir im Januar die nächste Folge gedreht zum Thema Dokumentenmanagementsysteme. Ja, also nicht im Druckzentrum, sondern tatsächlich in Büroräumen. Da geht es um die Dokumentverarbeitung in Form von Archivierung, in Form von Indizierung, Kategorisierung. Das haben wir zusammen auch mit einem Partner gemacht, mit Develop in dem konkreten Fall. Und das ging dann so weiter. Und dann haben wir zwei, drei Monate haben wir tatsächlich solche, Strecken, Kampagnen gemacht. Bis hin dann, Ende Februar. Das Thema war Input-Management, also alles, was mit Dokument-Posteingang zu tun hat, Dokumentverarbeitung, Erkennung von Dokumenten, GEFO-Zentrierung, also Geschäftsvorfall, Indizierung und dergleichen. Und diese Kampagne war kurz vor der Bundestagswahl. Mhm. Und da war ich mit den Kollegen zusammen in der PPI Düsseldorf und da haben wir das aufgenommen zum Thema Input-Verarbeitung, auch wieder mit einem Partner zusammen, mit Bill Simpel. Und da ist die Dokumentenkanzlei entstanden. Weil am Ende, nach 9 Videos, ein lieber Kollege, der Nils Sanders, zu mir sagte, du bist der Dokumentenkanzler, du musst jetzt nur so ein Video machen zum Dokumentenkanzler. Das ist einer der komödiantischen Videos. Und dann habe ich wirklich, und es ist genauso gewesen, das Video, was 1,6 Millionen Mal angeguckt wurde, war tatsächlich, ich habe mich nach 9 Stunden Dreh in der PPI Düsseldorf vor so eine Greenwall gestellt. Hatte nichts, sozusagen hatte nur die Hände verschränkt und hatte keinen Text und gar nichts. Und dann ging die Kamera an und ich habe einfach losgemacht. So nach dem Motto, ich freue mich für die Partei und so weiter, für die Wahl und der. Kann ich heute noch den Text interessanterweise. Und am Ende sage ich tatsächlich, hoch lebe das Dokument. So. 45 Sekunden lang. Gut, und dann war die Produktion und dann hat man das eigentlich mehr oder weniger nicht vergessen, aber dann war das irgendwie so. Und dann haben wir diese dritte Kampagne gemacht und die haben wir auch noch gesehen auf LinkedIn. Und der Dokumentenkanzler-Video war am Samstag vor der Bundestagswahl dran. So, und das habe ich Samstagmorgen, weil ich habe eine klare Routine. Das heißt also, ich drücke tatsächlich auch immer noch auf den Knopf jeden Morgen, ja, für die Videos. Mhm. Das heißt also, es ist nicht irgendwie getimetabled. Wir haben natürlich einen Redaktionsplan und so weiter, aber das ist schon noch klar getaktet. Und dann lief das Samstagmorgen los und dann war das eigentlich gar nicht so der Burner sozusagen am Anfang. Und dann Samstagnachmittag explodierte das. Ja, wieder im positiven Sinne. Das heißt, es ging in Zehntausender Schritten ging das nach oben. Ja, mit einem Video, was eigentlich tatsächlich gar nicht so eine große Message hat, weil was wichtig war, ich wollte eine Sache nicht, ich wollte keine politische Mitteilung machen. Ja, also irgendeinen Parteikontext und so weiter, sondern mir ging es tatsächlich um das Thema der Dokumentverarbeitung, mir ging es darum, was müssen wir gerade auch, ich sag mal, in der Verwaltung, sowohl in der Bundes- als auch in der Kommunalverwaltung, was müssen wir da besser machen? Hochlebe das Dokument war sozusagen der Schlachtruf auf das Dokument. Mir war aber wirklich wichtig, keine politische Aussage dazu treffen. Und so war Dokumentenkanzler geboren. Und das verselbstständigt sich tatsächlich, ja. Nämlich dadurch, was wirklich diese Videokommunikation auch verändert hat und was auch wirklich der Gamechanger bis zum heutigen Tage ist. Weil die meisten Leute mich ja immer fragen, was ist, gibt's eine Conversion, was passiert da, kommen da mehr Aufträge bei rum und so weiter und so weiter. Und der große Change tatsächlich ist der, dass ich dann auf Messen danach war, im April, im Mai, und es quer durch die Halle Dokumentenkanzler gerufen wurden. Jeder kannte dieses Akronym, Synonym, wie auch immer, und hat mich damit angesprochen. Und das war dann irgendwann so ein Running Gag, dass sich das immer wieder wiederholte. Und ich der Riesenunterschied war zu den Messen früher, dass ich auf eine Messe kam und nichts mehr tun musste. Ich brauchte einfach nur da sein. Und ich hatte sofort Connections zu den jeweiligen Leuten, weil wir ein Thema hatten, über das wir sprechen konnten und so weiter und so weiter. Also dieses berühmte Bistrotisch-Problem, ja, dass einer am Bistrotisch sitzt und der andere am Bistrotisch und keiner weiß so richtig, was er sagen soll. Trotzdem wollen gerne miteinander reden, aber es kommt halt irgendwie nicht dazu. Das war weg. Und dann kam wieder meine Sportvergangenheit, ja, weil wenn was funktioniert, dann spielt er so lange, wie es funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir natürlich eine Videoproduktion machen am Kanzleramt. Zum Dokumentenkanzler. So. Und das haben wir auch gemacht. Das heißt also, wir haben mit Drehgenehmigung und allem drum und dran. Und da waren dann tatsächlich à la Gerhard Schröder tatsächlich, der da draußen rüttelte und sagte, ich will hier rein. Das war sozusagen der Kontext. Und der zweite Kontext war, was wäre eigentlich, wenn ich wirklich Dokumentenkanzler wäre? Weil das natürlich auch mit dem Augenzwinkern alles war. Und diese Kampagne war dann sozusagen der kommunikative Ritterschlag, weil natürlich die Leute gedacht haben, jetzt dreht er völlig durch, jetzt geht er da ins Kanzleramt und stellt sich da als Dokumentenkanzler davor. Haben es aber immer verbunden, und das war mir wichtig, mit fachlichem Input. Ja, wir waren vom Bundesdigitalministerium oder im Bundesdigitalministerium mit dem Faxgerät. Wir waren wir hatten verschiedene Formulare aus dem Bundesministerium für Digitales und Staatserneuerung oder Staatsmodernisierung. Das heißt, wir hatten auch immer einen ganz konkreten fachlichen Impact, wie man was verändern konnte oder verbessern konnte. Einführung der E-Akte bei Banken und Versicherungen oder auch in der öffentlichen Verwaltung. Konsolidierung von DMS-Systemen, also verschiedene Archivsysteme konsolidieren, dass man das dementsprechend macht. Dieser fachliche Bezug war mir immer wichtig. Und so kam es dann, weil die Kombination aus Dokumentenkanzler und, ich sag mal, Dokumentverarbeitung geboren. Und dann habe ich in der Folge dann, ich sag mal, als Dokumentenkanzler tatsächlich wurde ich auf den Veranstaltungen auf der Bühne auch angekündigt. Ich hatte sogar Badges, da stand gar nicht mehr mein Name drauf, sondern stand nur noch Dokumentenkanzler drauf. Vom Veranstalter sozusagen so vorbereitet, weil man sich das natürlich auch die Reichweite im positiven Sinne, meine ich das, zunutze gemacht hat. Mhm. Und dann, wie gesagt, lief das den ganzen Sommer sozusagen im positiven Sinne bei den Veranstaltungen. Und das war dann für uns, was das Thema zumindest mal Dokumentverarbeitung anbelangt, sehr, sehr, ja, weil dann war der Next Level sozusagen.
Logisch, ja, Wahnsinn. Das ging ziemlich fix, weil du gerade eben sagtest, mit Humor rangehen ist natürlich auch immer so eine Sache, jetzt mal ungeachtet der Öffentlichkeit, da kannst du ja nie alle zufriedenstellen. Aber spannend ist sicherlich, weil ich auch häufig die Frage gestellt kriege bei Kunden, wo wir sind oder auch in Gesprächen, die Hauptfrage, die meist kommt, ist, wie schaffst du jemanden vor die Kamera zu kriegen, dass er sich hinstellt? Das Problem hast du ja nicht gehabt. Aber die nächste Frage, die kommt, ist, wie geht ihr damit um oder was machen wir, wenn es intern halt Widerstände gibt oder wenn jetzt Abteilungen intern Kritik üben oder Führungskräfte? Wie war das bei dir? Gab es da Kritik oder haben alle nur gesagt, also Mensch, mega, dass wir so in die Sichtbarkeit gekommen sind?
Nein. Also es gab die Kritik und die, ich sag mal nicht nur intern, sondern die gab es natürlich auch extern. Und meine Antwort darauf ist immer, man muss Sachen neu probieren, um tatsächlich auch neue Dinge sozusagen zu erreichen. Aus der Trainingslehre ist bekannt, wenn man trainiert, ja, und sich immer unterhalb der Schwelle bewegt, wird man nie besser. Man muss diese Schwelle durchstoßen, damit man die Grade per se nach oben verschiebt. Und das war mein Punkt. Und ich habe viel Kritik bekommen, sehr, sehr viel Kritik, also von wirklich auch unsachlicher Kritik aus meiner Sicht, die auch persönlich war und aus meiner Sicht auch nicht zielführend. Aber ich habe immer zwei Dinge miteinander verbunden. Das eine ist, ich habe einen lieben Kollegen, der zu mir gesagt hat, Nico, weißt du, es gibt viele Leute, die das nicht so gut finden, was du da machst. Weil du ihnen natürlich auch den Spiegel für so eine, mit Verlaub eher angestaubte Branche, also sprich Druck, Dokumentverarbeitung und so weiter vorstellen. Das zweite ist, die finden das alles drüber. Das, weißt du, aber du bist ja in real so. Das heißt, du bist nicht aufgesetzt, sondern wenn du in den Raum reinkommst, bist du genau so, wie du vor der Kamera bist, so wie du auf einer Bühne bist und so weiter. Und es gibt so viele Influencer und dergleichen, die, wenn die live in den Raum reinkommen, wie ein graues Mäuschen agieren, ja, und du halt Menschen nicht wiedererkennst, und dementsprechend das Problem hast du nicht. Und das hast du sicherlich auch aus dem Sport, das war ein letzter und das war eigentlich das schönste Kompliment, was ich bis zum heutigen Tage tatsächlich erhalten habe. Ja, Nico, weißt du, es gibt manche, die finden das blöd, manche finden das auch gut, es gibt ein paar, denen ist es auch egal, aber du ziehst das gnadenlos durch. Jeden Tag gnadenlos. Und da habe ich ziemlich, weißt du, das habe ich auch im Sport. Ich war kein großes Talent, ich habe alles über Fleiß, Taktum und Engagement gemacht. Und genauso mache ich das im Business. Und das ist meine tiefste Überzeugung, dass diese Videokommunikation funktioniert, weil heute in einer Aufmerksamkeitsökonomie die Aufmerksamkeit am Anfang steht und die Substanz, die in der Beratung wichtig und richtig ist, im zweiten Schritt halt kommt. Das ist der Unterschied zu früher. Und der Tag, dass hier in Heuchelheim einer an die Tür klopft und sagt, ich hätte gerne mal eine Beratungsleistung für Dokumentverarbeitung und bei der Versicherung gekauft, der wird nicht passieren. Ja, die Erwartungshaltung der Konsumenten ist, die habe ich auch von mir adaptiert, weil wenn ich heute vorhin gerade gemacht oder gestern erst gemacht, tatsächlich einen Radwechsel, was mache ich? Ich gucke mir YouTube Shorts an, wie jemand optimal ein mit einem französischen Ventil befindlichen Schlauch am besten, wie kann man den am besten einsetzen? So, und aus diesem Verständnis heraus habe ich diese Videos gemacht. Ja? Und das Zweite ist, wenn ich irgendwo heute bin und ich sag mal, es passiert häufiger tatsächlich, dass Leute zu mir kommen und sagen, sie haben mir Dokumentverarbeitung erklärt und zwar in einer Dosis, so wie ich es verstanden kann. Weil wir haben ja in Banken und Versicherungen ja oft die Situation, dass natürlich der Fachbereich nicht tief in die IT reinschaut und umgekehrt sozusagen. Ja? Und für mich war, ich wollte es übersetzen für beide Parteien. Ja, verständlich für beide Parteien, wie kann Dokumentverarbeitung heute funktionieren, weil Florian, die meiste Frage, die mir gestellt wird bei Mandanten, ist die, das geht technisch heute? Und dann kann ich oft antworten, ja, weil dies und das und jenes. Beste Beispiel ist tatsächlich jetzt wieder KI-Thema, regelbasierter Posteingang. Früher haben wir Dokumentenklassen gehabt, Regeln für Dokumentklassifikation, für die Weiterverarbeitung und so weiter. Das ist heute aufgrund der KI-Thematik, können wir semantische Analyse von Texten machen, wir können die Kategorisierung viel vollautomatisch. Also tatsächlich, wir schmeißen heute nicht nur im umgangssprachlichen Sinne, sondern tatsächlich im faktischen Sinne das Dokument in die KI und die weiß, wohin sie das Dokument routen muss. Lieblingsbeispiel ist immer, ja, früher wäre, wenn ich kündige an, dass ich meine Adresse wie folgt ändern werde, wäre immer in die Kategorie Kündigung gefallen. Ja, weil die Regel sozusagen danach gesucht hätte. Heute weiß man durch die semantische Analyse von Texten, dass das Ankündigen mit einer Kündigung nichts zu tun hat, sondern nur die Adressänderung zur Folge hat. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, was ich übersetzen wollte. Und meine tiefste Überzeugung ist, dass Fleiß und Taktung am Ende immer zum Erfolg führt. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ja, und ich glaube auch, dieser Effekt ist heute schon ein. Also ich habe vor 3 Jahren mit dem Posten per se angefangen, also nicht mit der Videokommunikation, sondern mit dem Posten per se. Da haben das damals viele noch gesagt, was das überhaupt soll und warum, wieso, weshalb. Und jetzt vor 1,5 Jahren so roundabout mit dem Video. Und guck mal heute in deinen Feed, ja, wie viel Videosequenzen es von großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, von großen Beratungshäusern, von kleinen Beratungshäusern in unterschiedlicher Intensität, wie oft es die gibt. Das war ja auch für uns der Grund zu sagen, dann Dokumentenkanzler war mal das eine Event, aber wie machen wir weiter? Und ich frag meine Assistentin jedes Jahr, jedes Kalenderjahr die gleiche Frage, was machen wir dieses Jahr, was uns unique macht? Total unique. Und 24 waren es die Videos sozusagen mit diesem Short aus meiner Sicht, ja, Ende 24. Und in 25 war es dann sicher der Blockbuster. Das war dann wieder das Next Level nach dem Dokumentenkatzer.
Da müssen wir auch unbedingt gleich mal drüber sprechen. Aber eine Sache kann ich gut nachvollziehen, und zwar dieses, das ist ein ernstes Thema, das zieht man nicht ins Lächerliche, weil das höre ich halt auch regelmäßig, gerade aus der Industrie, gerade hier so Richtung Maschinenbau, was ja... Ich bin da jetzt kein Experte, ich verlasse mich da immer nur auf Leute, die seit Jahrzehnten oder seit vielen Jahren drin sind, aber alle sagen mir, es ist auch eine recht konservative Branche, die sich auch wahnsinnig schwer damit tut, überhaupt sich zu zeigen. Habe ich letztens auch wieder beim Kunden gehört, nein, das können wir da nicht so machen. Also oberflächliche Videos, die nur eine Minute oder zwei gehen, weil unsere Zielgruppe sind Ingenieure. Ja, aber auch die werden überladen heutzutage mit Informationen, mit Input. Auch gerade die jüngeren Generationen, die ja auch Ingenieure sind oder werden, die haben keinen Bock mehr, sich 20 Minuten Video anzugucken, um überhaupt mal für sich zu entscheiden, interessiert mich das, interessiert mich der Anbieter. Ne? Also du willst einfach kurzen Input haben, um zu entscheiden, kann ich mit dem und so weiter und so fort. Und wenn es dann nicht nur trocken ist, sind die Leute doch viel dankbarer, als wenn du da jetzt meinst, ich muss einen auf ernst und professionell machen, weil das kennen wir ja alle schon. Also da kann ich mir Imagefilme von Konzernen von vor 20 Jahren angucken. Das gab es damals halt schon. Von daher bin ich da absolut bei dir. Humor gehört dazu. Und zweiter Punkt ist einfach auch meine Erfahrung, die sich mokieren darüber, dass du in der Öffentlichkeit stehst und auf eine Art und Weise, die ihnen nicht gefällt, dich präsentierst, die sind meistens eher neidisch, weil sie natürlich gerne den Effekt hätten, sich aber nicht trauen und den Mut nicht haben, das zu machen, was du gemacht hast. Von daher wird mich das auch nicht, oder juckt mich auch nicht. Ich kenn's ja bei mir genauso. Ich krieg ja auch blöde Mails.
Wer das eine will, muss das andere mögen, ja. Und ich sag mal, zu dem Thema, das ist das große Missverständnis, was diese Shorts haben nichts mit Substanzlosigkeit zu tun oder mit der, sondern diese Shorts stehen am Anfang für die Aufmerksamkeit. Und genau wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, daran entscheidet sich, kann ich mir vorstellen, mit dem eine Geschäftsbeziehung einzugehen, ja oder nein? Weil mein Standardsatz ist immer der gleiche. Und da wundern sich ja auch viele, gerade in so einem Financial Service Kontext. Transparency leads to trust. Ich sage immer, diese Transparenz, welche Kunden wir haben, was für Projekte wir da machen und so weiter und so weiter. Ich bin davon fest überzeugt, dass diese Transparenz bei anderen Mandanten oder potenziellen Mandanten zu Vertrauen führt. Weil diese ganze, ich sage mal, im Vertrieb ist es Vorteil, darüber nicht zu reden gegenüber Dritten. Das halte ich für Quatsch. Ich halte es, dieses Build in Public, ja, was ja so prominent ist sozusagen, das halte ich für genau den richtigen Ansatz. Deshalb geben wir auch mit unseren Kundenbeziehungen, mit unseren Mandaten, mit unserer Mandatstruktur, mit allem so offen um. Wir haben jetzt vor kurzem als erster in Deutschland ein Videoformat gemacht, wo wir einen Kunden, beziehungsweise wo wir eine Angebotssituation bei einem Mandanten live mitgefilmt haben. Mit Vorbereitung und Nachbereitung. Das hat es in der Beratungsbranche noch nie gegeben. Ja? Weil ich fest daran glaube, dass diese Transparency wirklich zu Vertrauen führt. Und bei dem Maschinenbau Beispiel zu bleiben, ich glaube, das ist das Hauptmissverständnis, was die Leute haben, dass sie sagen, naja, unsere Komplexität unserer Beratung oder unserer Produkte können wir nicht in ein Minuten-Video packen. Das ist auch gar nicht der Ansatz. Darum geht es doch gar nicht. Nee. Sondern es geht darum, Awareness zu schaffen für ein Thema, es möglicherweise auch, wie im Thema Dokumentverarbeitung, emotional aufzuladen und dann in der Folge, machen wir uns doch nichts vor, findet doch eh eine gecustomized Präsentation oder ja, Produktkonfiguration oder ähnliches statt. Das ist das Normalste von der Welt. Das ist bei uns übrigens auch so. Ja, also wer glaubt, dass wir nur mit den Videos sozusagen die direkte Conversion haben und dafür dann nichts mehr tun müssen, der täuscht sich natürlich auch. Das Video zeigt Awareness oder bringt Awareness für ein Thema und dann ist die Frage, hat der Kunde einen konkreten Beratungsbedarf in unserem Kontext für Financial Services oder Dokumentverarbeitung oder halt auch nicht, nicht mehr und nicht weniger. Und was wir machen mit Videokommunikation ist, wir erhöhen den Input für unseren Funnel. Das ist die ganze Magie. Wir haben eine feste Conversion Rate, die werden wir nicht ändern können. Was wir an ändern können, ist, wie viel wir in den Funnel oben reinbringen. So, und das gelingt uns mit einer Videokommunikation, mehr in diesen Funnel reinzubringen. Das ist eine ganz einfache Arithmetik. So, und das ist auch nicht, natürlich macht mir das Spaß. Wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann würde ich das nicht machen. Aber ich glaube zutiefst an diesen Vertriebsweg. Und ich glaube zutiefst daran, dass die ganz einfache Arithmetik, wenn ich eine gegebene Conversion Rate habe, wenn ich eine gegebene Anzahl von Leads, sagen wir mal, habe, und ich die Anzahl der Leads in meinem Funnel erhöhe, aufgrund von Videokommunikation, kommen am Ende mehr Aufträge raus. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Mhm. So, Wahrscheinlichkeitsrechnung oder eigentlich ein ganz einfacher Dreisatz in letzter Konsequenz. Mhm. Und darum geht's. Und ich habe für mich entschieden, diesen Mut aufzubringen, zu sagen, wir machen das über Videokommunikation, weil ich daran glaube, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Und übrigens auch den Zeichen der Zeit einfach Rechnung trägt. Guck dir TikTok an, man kann das alles gut und schlecht finden. Fakt ist, es ist so. Fakt ist, dass Kinder zwischen 12 und 16 die Gebrauchsanweisung beziehungsweise über TikTok Dinge erwerben. Ja, das kann man, wie gesagt, gut oder schlecht finden. Aber Fakt ist, dass es so ist. Und Fakt ist auch, dass die KI-Komponente ChatGPT vor 2 Wochen jetzt gewesen oder vor 1 Woche gewesen, dass die erste Versicherung über ChatGPT verkauft wurde. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist aber so. Ja, und solange, ich sag mal, diese Entwicklung geht ja weiter. Ja, ich meine, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wir sind beide, wir Migrants, Digital Migrants, also sprich Leute, die analog und digitales erlebt haben, ja, aber das ist doch eine Frage der Zeit, wo wir nur noch Digital Natives haben, Leute, die nur im digitalen Kontext unterwegs waren. Und du brauchst ja nur an deinem eigenen, ich sag mal, an deinem eigenen Nutzerverhalten dir anschauen, wie du mit Videos umgehst und so weiter. Und ich glaube, wir haben uns ja schon mal live sozusagen getroffen. Und ich bis heute denke ich an dein Beispiel aus, das habe ich auch schon 100.000 Mal den Leuten erzählt, weil ich es einfach so prägend und so richtig finde. Du hast von einer Maschinenbaumesse in Nordamerika berichtet, wo eine Halle ist, ja, und in der Mitte ist ein Content-Hub. Und die verschiedenen Influencer der Maschinenbauanbieter sozusagen oder Maschinen oder der Anbieter der Maschinen
aus der Branche.
Ja, aus der Branche, die produzieren da Content. Dafür ist die Messe da. Da werden Podcasts gemacht, da werden Videos gemacht und so weiter. Und da, ich glaube zutiefst daran, dass das die Zukunft ist. So werden Messen in Zukunft funktionieren. Der dann Stand hat und da, ich sag mal, in die Peri guckt und wartet, dass da zu ihm einer auf den Stand kommt, der wird nicht kommen. Weil ich bin ja schon öfter mal auch in Amerika für Messen, wo es um Thema Dokumentverarbeitung geht. Oder auch jetzt in Katar vor kurzem. Und die Amerikaner und ich sag mal, alle angelsächsisch geprägten Staaten sozusagen, die sind, was das Thema Messe anbelangt, nun mal ganz anders getaktet, als wir das hier kennen. Ja? Also ich meine, ich hab in Las Vegas erlebt, dass da es einen Streichelzoo für kleine Hunde gab und so weiter. Das kann man alles finden, wie man will. Fakt ist, dass sie eine ganz andere Taktung auf diesen Messen haben. Ja, das heißt, sie kommen da hin und haben schon mal 30 Termine im Anschlag sozusagen. Und dann wird ein Podcast dazu sozusagen produziert, dann wird ein Video dazu produziert mit dem Mandanten oder mit dem Kunden zusammen, weil das natürlich nochmal ein besseres Empfehlungsmarketing gibt es ja gar nicht. Ja? So.
Ja.
Ich wundere mich immer, dass die Leute sich wundern, dass das funktioniert. Ja? Also wenn du den Kunden vor die Kamera kriegst und der mit dir zusammen ein Video machst, also ein besseres Empfehlungsmarketing gibt es ja nicht. So. Und wenn ich jetzt auf so einer Messe bin, und der Mensch, und das war mein Beispiel, der immer noch glaubt, dass er hinter so einem Tresen da steht, dass einer zu ihnen an den Stand kommt und dann sagt, ich hätte gerne mal Flyer 2603 mir angeschaut, oder können Sie mir mal die Demo zeigen? Das ist auch mal das Lustigste, ehrlicherweise, auf diesen Messen, wenn die dann so einen Screen da stehen haben und irgendeine Demo machen zu irgendeinem Process-Tool oder irgendwie sowas.
Ganz kriegst ehrlich, du im Netz ja nicht, ne?
Wen interessiert denn das an dem Augenblick?
Ja.
Sondern bei so einer Messe ist, wie kriege ich den Kunden sozusagen in meine, und das hat sich ja bei Messen auch wahnsinnig verändert. Ich kenne noch Messen, da war vorher gar nichts, dann warst du auf der Messe, dann warst du auch 2 Tage auf Dienstreise, da passiert auch nichts anderes. Und dann hast du am Ende eine Liste bekommen mit irgendwelchen Namen und die konntest du anrufen, konntest du auch sein lassen. Und dann war es das. Heute hast du Preparation in Form von irgendeinem Ankündigungspost, wir sind da mit dem und dem und dem Case und so weiter und so weiter. Dann hast du auf der Messe selbst, machst du Videos in Form von, wir sind heute, ich bin mal über eine Messe gerannt und so weiter, in Anlehnung an so ein gewisses Videoformat und dergleichen. Und dann hast du danach auch nochmal Recap, das und das passiert da, wir waren da, haben mit den Kunden folgende Vorträge gemacht und so weiter und so weiter. Elementar, und alle Teilnehmer kannst du verlinken, kannst du adden, kannst du machen, kannst du tun. Und wenn der darauf auf so einen Post dann noch reagiert und so weiter, ein besseres Empfehlungsmarketing gibt es nicht. Ja? Und ich sag mal, alle Leute, die auf solche Messen gehen, sind ja erstmal per se Leute, die senden wollen. Das sind ja keine introvertierten Typen, die sozusagen mit keinem sprechen wollen, weil sonst wären sie auf der Messe falsch. So, von daher.
Ja.
Im Normalfall. Ausschließlich aber im Normalfall.
Ich wollte gerade sagen, ja. Es gibt auch andere.
Und das ist halt der Riesenunterschied. Und ich glaube, dass das, und das siehst du ja immer mehr, dass natürlich auch, ich sag mal, die Generationen sich auf solchen Messen verschieben. Das heißt also, dass die Mit-20er da jetzt noch mehr dran teilnehmen, ja. Und die Leute mit Ende 60 oder Anfang 60 weniger werden. Ja? Demografischer Wandel gibt es auch auf Messen sozusagen. Und das hat sich einfach wahnsinnig verändert. Und ich glaube, dass du wie in deinem Beispiel, was du mir live sozusagen rübergebracht hast, habe ich bis heute in Erinnerung. Jedem, der das hören wollte, habe ich es erzählt, weil ich gesagt habe, das ist es. Das ist es. Und die Amerikaner sind uns immer, das kann man finden, wie man will, immer ein Stück voraus. Ich nehme ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt große Leinwände in den Fußballstadien. Ja? Mhm. Große Leinwände, und da gibt es super Slow-Mo und alles Mögliche. Da haben wir diese großen Leinwände. Jetzt machen die Amerikaner, die Leinwände sind dreimal so groß. Und die stehen vorm Atlantic Ocean, und im Baseballstadion, was 3,5 Stunden geht, dieses Baseballspiel, ja, werden da unterschiedliche Werbungen gecustomized eingespielt. Wieder 10 Jahre voraus. Ganz einfach. Guck dir den Super Bowl an, was da passiert. Die teuerste Werbefläche der Welt. Ja? Mhm. 300 Millionen Leute. So. Da gibt's nur Show. Finden die 300 Millionen Leute das alles schlecht? Nee, natürlich nicht. Uns wird es nicht geben. So. Und das ist immer so, was die Entwicklung anbelangt. Und ich glaube, dass wir in Deutschland da immer so ein bisschen, naja, sehr Bedenkenträger sind, was das kaputt machen kann und weniger, was es ganz macht, beziehungsweise was es besser machen kann. Ja,
weil du sagst ja, die Veränderung auch, ist nicht so, ne?
Ja, die Veränderung die ist nicht so, aber natürlich auch die Angst vor dem, das könnte unsere Reputation beschädigen. Ein Video, ein fachliches Video mit ein bisschen Humor, warum soll das die Reputation beschädigen? Verstehe ich nicht. Passt in meinem
Mindset. Ja, und vor allen Dingen bei dem Beispiel mit den Messen, also wir haben ja selber, da haben wir ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, wir haben ja so ein mobiles Studio, also nicht mobil, dass du jetzt über die Messe fahren kannst, sondern was man auf einer Messe aufbauen kann mit relativ wenig Platz, die es aufbraucht. Und als ich das vor 3,5 Jahren zusammengestellt habe, aufgrund einer Anfrage eines Freundes, der einen kleinen Vertriebskongress gegründet hat damals und gesagt hat, hier, hast du da nicht irgendwie so ein Studio? Ich würde da gerne Stimmen aufnehmen, da kannst du dich präsentieren. Habe ich gedacht danach, das war damals noch, sag ich mal, Einzelteil, die wir einfach auf dem Event selber zusammengebaut haben, habe ich nachgedacht, das ist eigentlich ein geiles Ding. A, für uns, um auf Messen zu gehen, aber auch B, natürlich für Veranstalter, wie bei ihm auch. Ich habe für den Stand nichts bezahlt, er hat fürs Studio nichts bezahlt, der hat einen Haufen Content. Ich hatte Kundenkontakte, ne? Also bin ich naiv, wie ich war, bin ich an Kongressveranstalter, also es war vor 3 Jahren jetzt, Kongressveranstalter ran, auch an ein paar Fachmessen ran. Ich habe gesagt, Leute, hier, ich habe Fotos davon, ich habe Videos, die wir produziert haben. Ich biete euch eure Messe, euer Kongress ist für uns interessant. Zielgruppe, ich biete euch an, ihr zahlt nichts fürs Studio, wir zahlen nichts für den Stand, die Reisekosten teilen wir uns. Und ihr könnt da so und so viele Stunden pro Tag, ne, also 50-50 alles, wir müssen auch Zeit haben, um mit potenziellen Kunden zu sprechen, Content produzieren. Wie viele haben in den ersten 1,5 Jahren gesagt, boah, ist eine geile Idee und die kostet uns ja nichts?
Keine.
Wie viele?
Keine.
Kein einziger. Ich habe 2 Jahre mir Mund vor sich geredet. Und wenn ich einen Freund, ehemaliger Kunde, mittlerweile sehr guter Freund von mir, der Martin Philipp von der Firma Eva Launch, hingegangen hätte, gesagt, pass auf, wir machen einen Restart nach Corona unserer Customer Experience Days und ich will dich unbedingt mit dem Studio da haben, hätte ich das ganze Thema gegen die Wand gefahren. Mittlerweile sind wir ja, zwischen 5 und 7 Mal im Jahr damit unterwegs. So 50-50 Veranstaltungen, wo wir halt das Studio vermieten. Das machen wir halt auch, weil immer mehr Nachfragen kommen. Die anderen 50% sind Events, wo wir sagen, hey, komm, lass uns den Quid pro Quo Deal fahren, weil das Event ist für uns interessanter, darüber Kunden zu kriegen, als jetzt irgendwie ein bisschen Geld mit zu verdienen. Ne? Aber ja, das hat ewig gebraucht und sind immer noch die Leute skeptisch und sagen, hey, was bringt uns das?
Ja, das ist wie bei der Videokommunikation ja auch, weißt du, Florian, das ist, gibt immer noch, was bringt uns das, weißt du, konvergiert das, gibt da konkrete Conversion und so weiter und so weiter und so weiter. Diese Zweifler gibt es immer noch. Wie ich sehe in den letzten anderthalb Jahren diese Tendenz, nicht nur die Tendenz, diese Entwicklung, die werden wir auch nicht aufhalten. Ne? Da wird eine gewisse Generation, so hart das klingt, rauswachsen, aber die Generation, die nachkommt, die wird das erwarten. Ja, dass sie nämlich nicht nur remote an solchen Messen teilnehmen kann, live und in Farbe, aber dann halt auch die Möglichkeit hat, dort Content zu produzieren. Und ich meine, wir haben ja auch dieses Messethema, ich sag mal, so bespielt jetzt mittlerweile, dass wir gesagt haben, naja, auf diesen Messen hinterm Stand stehen und warten, dass da einer kommt, fällt aus. Ja, das heißt, wir müssen zu den Mandanten. Und wir haben sowohl auf der DKM, das ist die größte Vermittlermesse für Versicherungen und Financial Services in Deutschland, der Westfalenhalle in Dortmund, und wir haben auch den Versicherungsforum Leipzig, haben wir so ein Interviewformat etabliert. Und zwar so Snippets, das heißt wirklich ganz kurz hintereinander geschnitten, und zwar mit Vorständen von verschiedenen Versicherern. Und das ist als ein Format jetzt wieder sozusagen in Anführungsstrichen in die Geschichte eingegangen, weil man sich da wieder was getraut hat. Das heißt also wirklich Kurzformate Video in Form von welche Entwicklung siehst du in der Versicherungswirtschaft, was würdest du gern ändern und so weiter. Also wirklich, das ist aber anders als man glaubt, das ist nicht spontaneous, das ist wirklich durchgetaktet. Das heißt also, die Vorstände kennen die Fragen, die wissen auch, wann man kommt, von wann bis wann. Da kommen 2 Kameramänner, da ist Color Grading dabei, da ist also alles dabei, richtig professionell aufgezogen. Und dann wird das in so Snippets sozusagen hintereinander geschnitten. Und das ist unheimlich gut angekommen als ein Format, weil ich gesagt habe, wir brauchen irgendein Format für Messen, was uns in die Situation bringt, dass wir da auch Aufmerksamkeit haben, in Kontakt mit den Entscheidungsträgern kommen und das sozusagen nach draußen auch senden. Und das ist unheimlich, unheimlich gut geworden. Voraussetzung dafür war aber, und vielleicht ist das ein ganz guter Close Loop, war unser Blockbuster 2025. Das war für mich auch eine neue Dimension tatsächlich. Im Video Content, sagen wir es mal so. Vorher haben wir das ja immer in so Shorts-Format gemacht. Ja, das heißt, wir auch so mit Kamera, mit Licht und allem drum und dran, aber nicht in Film sozusagen produziert, sondern immer so Shorts. Das war auch wenig geskriptet und so weiter. Das heißt also, das habe ich relativ viel freie Rede gehabt. Hatte ein Thema, aber über mein Thema Dokumentverarbeitung kann ich ja freie Rede, brauche ich ja kein Skript für sozusagen. Ja, so. Und das war dann beim Blockbuster tatsächlich anders, war auch von der Konzeption anders, weil ich gesagt habe, ich möchte in diesem Blockbuster keine Fachlichkeit, ich möchte einen reinen Actionfilm. Warum? Wir brauchen einen Aufmerksamkeitspeak. Und zwar, unser Geschäftsjahr beginnt am 1.10.2025 in dem konkreten Fall, einen Monat vor Beginn sozusagen dieses Geschäftsjahres. Und da haben wir dann zusammen mit Digital Scouting haben wir dann diesen Blockbuster gedreht an 3 Tagen in Hamburg mit einer orangen Corvette, mit einer Kampfszene, mit Ninja, mit also wirklich reiner Actionfilm. Und ich werde ja oft verglichen mit Bud Spencer, weil ich eine ähnliche Statur habe, sagen wir es mal so. Dann war halt die Frage, wie kriegen wir sowas so ein Format? Und ich habe dann vorher eine gute Freundin, Yvonne de Barck, die zu mir gesagt hat, Nico, dir muss schon klar sein, dass du an so einem ganzen Drehtag nur 2 Minuten Film produzierst. Ja, irgendwie. Ja, 8 Stunden Dreharbeiten oder 10 Stunden, und da kommt dann netto 2 Minuten Film. So viel war es übrigens bei Bud Spencer, weil die hat nämlich interessanterweise mal einen Film mit Bud Spencer gedreht. Das war dann sozusagen der Closed Loop in den 90ern oder Anfang 2000. Und von daher war das eine lustige Gegebenheit. Und da gab es natürlich auch nochmal, ganz unterschiedliche Reaktionen. Ja? Manche, was will er jetzt Filmstar werden, was soll das überhaupt? Warum keine Fachlichkeit, warum reiner Actionfilm? Und dann auch natürlich mit, kulturell populär Elementen enthalten, also Stichwort Tomb Raider, Stichwort Ninja, mein Vorstand Dirk Weske hat mitgespielt, ein Vorstand einer großen Versicherungsgesellschaft hat mitgespielt, dem ich den Koffer übergeben habe sozusagen mit dem Projektergebnis und so weiter und so weiter. Aber das wurde schon kontrovers diskutiert. Also und zwar wirklich in einer Dimension. Gut, ich meine, umso mehr Leute das sehen, umso mehr kontrovers hast du möglicherweise auch. Das war hier absolut gegeben. Aber natürlich auch in einer Dimension, was meine persönliche, ja, mich persönlich anbelangt, was too much war. Ja. Also man kann ja unterschiedlicher Meinung zu kultureller Kulturelementen sein und man kann die unterschiedlich bewerten, aber auf so einer persönlichen Ebene einen zu denunzieren, das ist schon schwierig. Das sage ich ganz ehrlich. Für mich war das schon eine schwierige Zeit, diese Kritik auch auszuhalten. Nach 3-4 Wochen war es dann ganz lustig. Hat der Filmproduzent und der Filmemacher sozusagen zu mir in so einem schönen Satz gesagt, naja, Nico, das, was du erreichen wolltest, hast du doch erreicht. Maximale Aufmerksamkeit. Das ist dann die Kehrseite sozusagen davon. Aber manche Aufmerksamkeit hätte ich mir auch schenken können. Ja? Also die wäre nicht notwendig gewesen, weil einen Shitstorm würde ich nicht bezeichnen. Aber es war schon sowohl vom Volumen als auch von der Art und Weise war das schon bedenklich. Ja, von daher habe ich auch gemerkt, was es bedeutet, wenn du mit einer mutigen Kampagne sozusagen vorangehst. Wenn du für was stehst, schießt du auch gegen was.
Ja klar, aber ansonsten bist du ja farblos.
Das haben die Leute mir klar gezeigt und dass danach eine Kampagne basierend auf diesem Blockbuster-Video in dem Versicherungsmonitor, im Versicherungsjournal, mit fachlichen Artikeln, mit einer Terminvereinbarungsoption, also ganz konkreter Conversion und so weiter, das war den Kritikern nicht mehr so wichtig, sondern da ging es ausschließlich in der Kritik um den Film, sondern es war immer von der Konzeption so gedacht, wir machen einen Film, Aufmerksamkeitspeak und ziehen sozusagen eine fachliche Kampagne für PPI hinterher und nutzen damit die Aufmerksamkeit und sind sozusagen omnipräsent, was die Beratungsleistungen für Versicherungen und Banken anbelangt. Und das hat auch gut funktioniert am Ende. Ja, und vor 2 Wochen haben wir den German Design Award dafür bekommen. Das heißt, das ist ein Award, der besondere Kampagnen und Customer Communication auszeichnet. Und da wird in der Begründung oder halt auch dieser Mut extrem betont, weil es halt sowas noch nie gab. Und ich meine, wer Neues tut, der muss dann auch mit den Kritikern leben. Will mich da also gar nicht beschweren. Insgesamt hat man genau das erreicht, was man erreichen wollte. Auch das gehört zu
Wahrheit. Gegen die Berufsempörer, die ja in Deutschland gerade sehr laut sind seit ein paar Jahren, kannst du ja eh nichts unternehmen. Habe ich manchmal das Gefühl, es gibt Leute, die sitzen zu Hause frustriert und warten einfach nur darauf, dass jemand irgendwas macht, worüber sie sich empören können.
Naja, das Interessante bei diesem Film und auch bei der Kampagne war, die haben ja einen klaren Adressaten. Nämlich die Adressaten in Form von, ich sag mal, Entscheidungsträger in Banken und Versicherungen. Die sind im Normalfall Stand heute zwischen 45 und 60. So. Und darauf war auch die Kommunikation abgebaut. Das heißt, wir haben mit Tomb Raider jemanden gehabt, der Ende der 90er, Mitte der 90er da war. Das heißt, also jeder kennt das in dieser Alterskohorte. Und auch andere mit einer orangen Corvette und Bud Spencer, die kennen das. In der Alterskohorte kennen die das. Das Interessante war, dass die Akzeptanz des Films und auch der Kampagne, wir haben ja dahinter ja auch eine Evaluierung gemacht, im C-Level-Bereich von Banken und Versicherungen deutlich mehr Akzeptanz hatte als in unteren Gemengelagen. Jetzt ist die Frage, wen willst du adressieren mit so einem Video? Ne? Du willst den adressieren, der die Kaufentscheidungen trifft für Beratungsleistungen. Und da, mit Verlaub ist es nicht der Sachbearbeiter der Stadtsparkasse Düsseldorf. Ja? Um mal ein Beispiel zu nennen. Ja? Ohne ihm zu nahe treten zu wollen, sondern dieser Film hatte einen klar werbenden Hintergrund. Das war jetzt hier nicht die Selbstverwirklichung von Nico Greiner als Schauspieler. Es war so aufwendig. Ich habe sowas Anstrengendes, habe ich noch 15 Jahren im Business noch nie gemacht. Ja, also wirklich so viel Wiederholung, so viel Dreh. Also mein Wunsch, Schauspieler zu werden, wenn es jemals den gegeben hat, dann ist er spätestens da sozusagen zerplatzt. In Form von, dass ich das auf keinen Fall will. Sondern ich hatte die klare Idee zu sagen, wir wollen damit unserem Publikum unseren Markt erreichen. Ja, und wollen damit eine Conversion erreichen, dass wir über diese Aufmerksamkeitsökonomie und dann mit Substanz das Ganze in Form von Fachartikeln, in Form von Blogbeiträgen, in Form von Podcasts und dergleichen nochmal unterfüttern. Und nichts anderes war die Idee. Und das hat am Ende gut funktioniert. Alle Aufregung zum Trotz sozusagen.
Zeigt aber wieder mal, wer mutig ist, dem gehört die Welt. Ne? Also das ist vielleicht als Schlusswort oder als Fazit deiner Erfahrung der letzten 2 Jahre, glaube ich, ganz angebracht. Denn naja, wenn man das macht, was alle machen, dann fällt man halt nicht auf. Da braucht es aber auch nicht viel Mut für.
Das ist das eine und ja, gehört die Welt, würde ich so unterstreichen. Und was auch interessant ist, ist, wie sich die Meinungen ändern. Ja? Also vor 2,5 Jahren haben das viele noch für sehr, sehr schwierig und falsch und so weiter gehalten, die heute sozusagen zu mir kommen und sagen, naja gut, Nico, das war schon eine gute Idee und dass das so gut hat klappt, das haben wir gleich gewusst, klar, so nach dem Motto. Ah, vor 1,5 Jahren hat das gar keiner gewusst. Ja? Und ich selber übrigens auch nicht. Ja? Was ich hatte, war nicht die Kenntnis über den Erfolg, sondern was ich hatte, war den Mut, es zu probieren. Das ist so. Und muss ich dafür Sachen aushalten? Ja. Aber, und da bin ich dann bei dir, wie gesagt, ich glaube, ich hätte auch sonst das nicht erreicht, wenn es diesen Mut nicht gehabt hätte. Das ist meine feste Überzeugung. Natürlich auch mit allen Partnern, mit denen wir das zusammen sozusagen gemacht haben. Sowohl, ich sag mal, Paragon Develop, wie sie alle heißen, oder Build Simple, als auch mit Robin und Digital Scouting. Also alle die sozusagen damit haben auch den Mut bewiesen. Aber die Exekutive lag immer bei mir. Das heißt, ich habe die Entscheidung getroffen und habe auch immer gesagt, wenn das nicht funktioniert, ist das meine Verantwortung. Das gehört für mich nämlich auch dazu. Ja, auf der einen Seite, man kann nicht nur sich da hinstellen und sagen, man trägt die Verantwortung im Erfolg. Das ist nämlich immer einfach. Alle stellen sich dahinter und machen ein Victory-Zeichen. Auch in einer Situation da stehen, wo es mal nicht funktioniert. Ja? Das ist dann tatsächlich Verantwortung tragen. Weil sonst ist das eher eine Plattitüde, die dann, naja, gern verwendet wird, aber nicht wirklich zutrifft.
Schönes Schlusswort, Nico. Ich danke dir vielmals für deine Einblicke. Ich werde natürlich euren Blockbuster schön in den Shownotes verlinken, weil jetzt hast du natürlich alle heiß drauf gemacht. Was haben sie denn da fabriziert? Ich habe mal reingespingst, ich habe noch nicht ganz gesehen, aber ich habe mal reingespingst. Du hattest mal einen LinkedIn-Post, glaube ich, im letzten Jahr, Dezember oder irgendwann, da habe ich einen Ausschnitt gesehen. Auf jeden Fall fand ich schon sehr witzig. Kann ich empfehlen, wie gesagt, in den Shownotes welchen reinpacken. Ja, und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Schön, dass du dabei bist, dass du dabei warst. Und ja, ich denke mal, wir werden uns auch nicht zum letzten Mal gesprochen haben, Nico. Vielleicht in einem Jahr wieder, nach den nächsten Erfolgen, denn du hast ja sicherlich noch ein paar neue Sachen für dieses Jahr vor. Und dann bin ich gespannt, wie sie es entwickelt hat.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Florian, vielen Dank.
Gerne.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.